Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasadine Nirvishesha Shunyavani Achatyade Shatadine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivastavi Gaura Bhakta Vrinda
Bhagavyakshana Gaura Gira
Hare Vrinda Vaneshwari Vrishabhanu Sudevi Nanamani Hare Kriye Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanda Raja Kanda Namostute
Vanchakalpa
Charukyasha Vipa Sindhu Jaevacha Parihanam Bhavanevyo Vaishnavevyo Namo Namah Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ich habe lange überlegt, ob ich diese Vorlesung so direkt auf Gadadhara richten sollte und sozusagen zu ihm sprechen sollte, oder ob ich es in einem allgemeinen Rahmen halten sollte, und habe mich für den allgemeinen Rahmen entschieden, weil ich glaube, dass zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben die Themen oder Lebensfragen, die ich aufwerfen möchte, für jeden wichtig sind. Wie ihr vielleicht wisst, hat sich in Gadadhara vor ungefähr 3 Jahren viele Fragen aufgeworfen, die auch kamen, als wir beide uns auseinandersetzten mit einem Buch, das hieß Falling Upwards in Englisch. Ist dann übersetzt worden, glaube ich, ins Deutsche, in die zweite Lebenshälfte oder so ähnlich.
Reifes Leben.
Reifes Leben. In diesem Buch geht es eigentlich darum, dass der Mensch in der ersten Lebenshälfte ein Gefäß, das heißt eine äußere Struktur, in seinem Leben herstellt, und in der zweiten Lebenshälfte, die ungefähr anfängt, wenn man 50 wird, anfängt, dieses Gefäß mit Sinn zu füllen. Zu diesem Zeitpunkt kam dann auch ein Schweizer Psychologe in das Leben. Ich hatte Gadadhara eine Autobiografie von C.G. Jung geliehen und mich sehr gefreut, ein bisschen erstaunt war ich, mit welcher Furore Gadadhara dieses Thema, oder welchem Eifer, ist vielleicht das bessere Wort, Gadadhara diesen bedeutenden Denker aufgenommen hat und sich dann auch das Gesamtwerk von C.G. Jung zugeeignet hat, von dem du, glaube ich, die meisten Werke gelesen hast. Sind 20 dicke Bücher, und auch viel darüber nachgedacht hast. Wir haben viel darüber gesprochen. Heute möchte ich dir ein Buch schenken, das ich seit 25 Jahren, nicht, vielleicht 20 Jahren, so festgehalten habe. haben. Ich wollte es dir zum 50. Lebensjahr schenken. Das heißt, es ist von Viktor Frankl, der dir sehr bekannt ist, dass der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. Das ist ein Werk, was sehr ein Streifzug durch das Gesamtwerk von Viktor Frankl unternimmt und seine Vorträge ordnet, thematisch ordnet. Und es ist ein Werk, was du einmal für bestimmt 3 Millionen Euro verkaufen kannst, weil es seine Signatur hat, seine Unterschrift. Picassos Unterschriften sind jetzt 3 Millionen Euro wert, habe ich gehört. So, wenn man noch ein bisschen wartet, kann man das gerne verschenken. Aber vielleicht willst du es auch behalten. Die Frage, der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. Nun, für diejenigen, die nicht so wie Gadatha so belesen sind, möchte ich ganz kurz den Ansatz von Viktor Frankl mit einer seiner Aussagen darstellen und dann ein Zitat über das Thema Selbsttranszendenz vorlesen, wobei es darum geht, dass der Mensch eben nach einem Sinn sucht, der über seine unmittelbaren Belange hinweg ihm eine Richtung gibt. Aber zunächst einmal, wie denkt Viktor Frankl, sodass seine Aussage dann eben auch im Kontext verstanden wird? Er hat gilt als einer der drei großen Psychologen des Abendlandes. Freud gilt als der erste, dann, jetzt weiß ich nicht genau, ob es da, wie bitte? Adler ist der dritte, ist der zweite und Viktor Frankl der dritte, der eine Logotherapie entwickelt hat, um den Menschen zu helfen, seine wichtigen Probleme zu lösen. Hier in seinen eigenen Augen, was Logotherapie bedeutet. Das Thema lautet: Der Mensch ist ein Wesen auf der Suche nach einem Sinn, nach dem Logos. Und dem Menschen Beistand zu leisten in der Sinnfindung ist eine Aufgabe der Psychotherapie. Ist die Aufgabe einer Logotherapie. Es geht also darum, dem Menschen zu helfen, seinen Sinn zu finden. Und er tut das an anderer Stelle so sagen, dass der Mensch eigentlich ohne einen Sinn im Leben nicht wirklich existieren kann. Nehmen wir einen Bericht des National Institute of Mental Health. Unter 7.948 Studenten an 48 Hochschulen wollte die Spitzengruppe, also 78%, in ihrem Leben einen Sinn finden. Spricht denn darüber, wie wichtig die Sinnfindung ist. Er sagt, selbstverständlich wünscht sich jemand, der krank ist, zunächst einmal gesund zu werden. Und jemand, der arm ist, zunächst einmal zu Geld zu kommen. Wenn ich doch nur reich wäre, singt der Milchmann in Anatevka. Aber ebenso gewiss, wie also Gesundheit und Wohlstand oder Reichtum, aber ebenso gewiss, tun es beide ja nur, um dann ein Leben in ihrem Sinne zu führen, den Sinn ihres Lebens erfüllen zu können. Und er begründet das mit der Maslow-Bedürfnispyramide, die manche von euch kennen. Er sagt, alle Bedürfnisse, die der Maslow hierarchisch geordnet hat, haben nur letztendlich das eine Bedürfnis, das Leben in dem eigenen Sinne zu führen und ihm einen Sinn zu geben. Gut, das also ist Viktor Frankls Ansatz. Ich möchte jetzt für Gadatha und euch alle ein total schönes Zitat vorlesen,
was also wirklich sehr auch im Sinne eines spirituellen, einer spirituellen Lebenserfüllung den Sinn beleuchtet. Er benutzt ein Fremdwort, was ich vielleicht vorher klar haben möchte. Ich frage mal gerade an. Anthropologisch heißt doch zum Menschen gehörig. Oder wie würde man das sagen? Was zum Menschen, zum Anthropos. Ja, das ist immanent ist, was zu dem gehört. Jetzt geht's los. Herr Professor Viktor Frankl, jetzt kommt der dozierende Professor. Tolles Artikel. Ich entnehme das, ein Artikel, der Mensch vor der Frage nach dem Sinn, was also dieses Buch sich auf die Seiten geschrieben hat. Das ist das. Wir begegnen da einem Phänomen am Menschen, das ich für fundamental anthropologisch halte, nämlich die Selbsttranszendenz menschlicher Existenz. Jetzt gibt es eine Erklärung dafür. Was ich damit umschreiben will, ist die Tatsache, dass Menschsein allemal über sich selbst hinausweist, auf etwas, das nicht wieder es selbst ist. Und etwas oder auf jemanden, auf einen Sinn zu erfüllen, hindeutet. Es gilt, oder auf anderes menschliches Sein, dem wir da liebend begegnen. Also der Mensch muss immer etwas haben, was über ihn hinausgeht, entweder ein Sinn oder ein Menschen, dem er liebend begegnet. Im Dienst an einer Sache oder in der Liebe zu einer Person erfüllt der Mensch sich selbst. Je mehr er aufgeht in seiner Aufgabe oder je mehr er hingegeben ist an seinen Partner, umso mehr ist er Mensch, umso mehr wird er sich selbst. Sich selbst verwirklichen kann er also eigentlich nur in dem Maße, in dem er sich selbst vergisst, indem er sich selbst übersieht. Jetzt gibt er ein Beispiel dafür. Ist es nicht wie beim Auge, dessen Sehtüchtigkeit davon abhängt, dass es nicht sich selbst sieht? Wann sieht denn das Auge etwas von sich selbst? Doch nur dann, wenn es erkrankt ist. Wenn ich an einem grauen Star leide, dann sehe ich eine Wolke. Und dann nehme ich meine eigene Linsentrübung wahr. Und wenn ich an einem grünen Star leide, dann sehe ich einen Hof von Regenbogenfarben, rings um die Lichtquellen. Das ist mein grüner Star. Im gleichen Maße ist es aber auch die Fähigkeit meines Auges, die Umwelt wahrzunehmen. Im gleichen Maße, wie also diese Krankheit da ist, ist aber auch die Fähigkeit meines Auges, die Umwelt wahrzunehmen, geschmälert und beeinträchtigt. Also das gesunde Auge, gesunde Sicht ist dann da, wenn es über sich selbst hinaussieht. Das ist sein Thema, ist ein total interessanter Vortrag und es ist ein Teil meines Geburtstagsgeschenkes, den du bestimmt wahrnimmst. So, das ist, glaube ich, verständlich und ich glaube, dass wir hier eine kleine Pause zum Verschnaufen machen. Ich glaube eben, dass es Gadata gelingt, nicht immer hundertprozentig, weil man ein fehlerhafter Mensch ist, aber zu einem großen Teil gelingt, durch seine Arbeit, die ja in der ganzen Welt wahrgenommen wird, eigentlich über sich hinauszugehen. Der Time Weaver ist etwas zum Wohle der Menschheit. Das Schloss ist etwas zum Wohle von vielen Devotees, die hier einen Arbeitsplatz finden. So oft habe ich auf meine kritische Art gesagt, Gadarte, du brauchst Fachkräfte, nicht so liebe Devotees, die gut tanzen und Prasadam essen können. Und er sagt, nein, ich bin mit Devotees umgeben, ich möchte für Devotees etwas schaffen. Ich bin selber ein Devotees. Also ein etwas, wo er wirklich für andere sorgen möchte. Das finde ich sehr, sehr großartig. Und auch die großen Pläne, die Gadarte bewegen, sind immer Pläne, wo er Spiritualität in zeitgemäßer Form und relevanter Form an die Welt tragen kann. Also etwas, durchaus Ziele, die über das eigene Wohl hinweggehen. Das habe ich mit großer Bewunderung wahrgenommen und das vergesse ich nie. Und das ist ein roter Faden, der uns über die Jahre eben auch inhaltlich immer wieder zusammenbringt und diskutieren lässt. Nun, es geht um die Frage, also etwas Größeres zu finden, was über sich selber hinausgeht. Und da gibt es meiner Meinung nach ein großes Thema, was ich heute zum 50. Geburtstag von Gadarte anschneiden möchte. Das Thema Intimität. Oder ich habe Synonyme dafür gefunden, ein vertrautes, intimes Verhältnis. Mir geht es um Nähe oder Intimität mit Krishna. Ich glaube, ohne diese Vertraulichkeit mit Krishna, dieses Gefühl der Nähe zu Krishna, bleibt unsere Spiritualität immer etwas, was außen von uns ist, was äußere Spiritualität ist. Und solange wir in diesem äußeren spirituellen Verständnis handeln, werden wir niemals innerlich beteiligt sein. Und solange wir innerlich nicht beteiligt sind, sind wir eigentlich selber nicht beteiligt. So, in der zweiten Lebenshälfte, wo es um einen Sinn geht, denke ich, geht es um einen transzendentalen Sinn, einen Bezug zu Krishna, einen nahen Bezug. Und es geht auch um einen Sinn, der sich auf diese Welt bezieht. Ich möchte, weil das so meine Art ist und auch mein Platz in unserer Beziehung ist, über den transzendentalen Sinn sprechen. Ich glaube, dass über den Sinn, was diese Welt betrifft, Gadarte sehr gute und sehr konkrete Ideen bereits hat. Ich denke nicht, dass ich dazu etwas sagen müsste, was er noch nicht selber weiß. Mit Intimacy mit Krishna. Im Deutschen heißt, glaube ich, Intimität ist nur auf den zwischenmenschlichen, partnerschaftlichen Bereich konzentriert. Aber ich meine etwas anderes, wenn ich von Intimität mit Krishna spreche. Ich meine ein vertrautes, intimes Verhältnis, wo es um so etwas wie eine anheimelnde, gemütliche Atmosphäre in der Beziehung zu Krishna geht, wo es um ein großes Maß an innerer Verbundenheit geht und Vertrautheit, aber auch eine gewisse Art der Ungezwungenheit, habe ich mir hier aufgeschrieben, die man Krishna gegenüber hat, wie praktisch man eine Beziehung hat zu seinem allerbesten Freund. Krishna nun kann diesen Platz einnehmen und sollte ihn einnehmen, denn Krishna war bereits vor uns, also mit uns vor unserer Geburt. Er wird noch nach uns sein, nach unserem Tod. Gott ist da, wenn die Seele Mutterleib bewusst wird und sich an den Höchsten wendet. Er ist da beim Sterben, wenn sich die Seele Zuflucht suchend oder Hilfe suchend an den Höchsten wendet, und er ist ganz sicher da im nächsten Leben. Er entscheidet, wie weit man geht oder wohin man geht auf der spirituellen Reise. Alles bewegt sich unter seiner Aufsicht in unserem Leben, aber auch außerhalb in der Welt. Uns steht es frei, eine Wahl zu treffen, aber Krishna hat die Freiheit zu entscheiden. Ich habe mir hier aufgeschrieben, uns steht es frei, uns auszusuchen, was wir möchten. Aber Krishna aber hat die Freiheit zu entscheiden, was geschieht im Leben. Nicht? Das ist sehr, dieses Verständnis kommt daher, dass wir nicht der höchste Kontrollierende sind, sondern merken, während wir auf unsere Lebensreise gehen, dass wir an Grenzen stoßen, wo plötzlich ein anderer unser Leben bewirkt, wo wir einfach bewegt werden und nicht mehr bewegen, wo wir ein Instrument sind und nicht ein Handelnder. Dazu kommen wir. Dennoch, obwohl Gott so einen zentralen Platz in unserem Leben einnimmt, obwohl er das A und O ist, wie das Christentum sagen würde, fühlen wir uns oft so entsetzlich von ihm getrennt. Obwohl wir hören, dass Krishna gar nicht fern ist, weil er im Herzen gegenwärtig ist, und obwohl wir vielleicht bestimmt Vertrauen darin haben und auch eine Erfahrung davon, kommen wir doch sehr oft an die Stelle, dass wir uns fragen, wo ist denn Gott jetzt und warum geschieht denn das so, wie es geschieht? Wenn alles nach einem göttlichen Plan geschehen soll, dann sag mir bitte, was ist denn jetzt der Plan von dieser Situation? Ein großes Thema, was wir hier betrachten können, ist, dass wir Krishna nahe kommen können durch Dienst. Prabhupada sagte einmal, dass wir uns, wenn wir Krishna erfahren möchten, an ihn wenden müssen durch Dienst. Und in dem Maße, wie wir uns ihm hingeben, in dem Maße antwortet er dann auch. Sehr oft vergessen wir ihn während unseres Lebens, weil wir denken, wir sind die Bewegenden und wir sind die Handelnden und unser Leben auch so eingerichtet haben, als wenn wir die Bewegenden und Handelnden sind. Und dann kommen wir oft an so Lebenssituationen, wo es nicht mehr so gut geht, wo plötzlich Dinge in uns zusammenfallen und zusammenstürzen, die wir mühsam aufgebaut haben und wir nicht mehr den Aufgaben des Lebens gewachsen sind. Plötzlich kommen wir an Grenzen in der äußeren Welt, wo die Sicherheit, unsere Sicherheit in Frage gestellt wird, und dann ist er wieder da, der höchste Herr, an den wir uns wenden müssen. Und es ist gut, sich vorher an ihn zu wenden und sein Leben mit einer Selbsttranszendenz zu führen und und Krishna in der höchsten Position desjenigen, auf den ich mich beziehe. Und das geschieht eben durch bewussten Seva. Prabhupada sagte einmal, Service is the most congenial form of intimacy. Also, Dienst zu Krishna ist die geeignetste Form der Nähe mit ihm, der Intimität, des vertrauten Verhältnisses, was wir haben, der inneren Verbundenheit. Denn wir sind wir sind so geschaffen, dass wir Diener sind. Unseren Lebenssinn in der spirituellen, also im spirituellen Sinne, können wir also in unserem Service zu Krishna finden, weil wir dann die Nähe, die wir so brauchen, die Verbundenheit, die wir spüren möchten, um ein spirituelles Leben zu führen, was belebt ist und was funkelt mit Erfahrungen, nur dann können wir das führen. Für manche von uns, und ich weiß nicht, wie sehr das sich auf Gadara bezieht, am Beginn der Service zu Krishna, das sich wenden an Krishna, durch Shravanam und Kirtanam. Ich sage, dass jeder von uns, ich sage das so, weil jeder von uns einen ganz besonderen Zugang zu Krishna finden muss. Für mich ist es Hören und Kirtan machen im allergrößten Sinne. Aber für einen anderen mag es sein, dass er mehr lesen möchte über Krishna, dass er ihm praktisch dienen möchte, dass er, wie bei uns im kleinen See-Ashram, manche haben am meisten Bezug zur Deity-Verehrung. Man muss das herausfinden. Aber ganz wichtig ist, dass wir in unserem Service für Krishna um Geschmack bitten. Wenn man Ruchi hat oder einen Geschmack, dann liebt man etwas. Ich liebe das, woran ich Geschmack finde. Und wenn ich etwas liebend gerne tue, dann kann ich es spontan tun. Also so ähnlich wie im Raganuga Bhakti, obwohl Raganuga Bhakti ein eigenes theologisches Verständnis erfordert. Deswegen sage ich, so wie im, ne? Das ist noch etwas anderes. Aber dieser spontane Dienst, der nicht mehr durch äußere Vorgaben motiviert ist, der nicht mehr so, wie es in vielen Religionsformen, auch im Krishna-Bewusstsein auf einer Stufe ist, so durch die Furcht und durch den äußeren Druck herbeigeführt wird. Diesen spontanen Dienst aus Liebe, den tut man, wenn man sich Krishna nahe führt. Wenn man aufwacht zu der Tatsache, dass er der nächste Freund ist, dass er eng da ist. In der zweiten Lebenshälfte kann man nicht mal etwas aus Pflicht heraus tun im spirituellen Leben. Man kann nicht in erster Linie motiviert sein durch Angst, oh, wenn ich das verkehrt mache, kommt der GBC und gibt mir eine Schelte. Wir können in der zweiten Lebenshälfte unmöglich handeln nur aus intellektuellen Erwägungen, wenn wir uns dem spirituellen Leben zuwenden. In der zweiten Lebenshälfte müssen wir unser spirituelles Leben mit Liebe, mit einem Gefühl der inneren Verbundenheit, der Nähe führen. Sonst können wir das überhaupt nicht machen. In der zweiten Lebenshälfte geht es darum, einzudringen in das Gefühl, in das Sentiment, was in der Bhakti da ist. Nämlich diese liebende Art, wie wir unser spirituelles Leben ausführen. Aus Liebe, aus Anziehung, aus innerem Erfülltsein. Ich muss so lächeln, weil wenn ich darüber spreche, dann muss ich an Vrindavan denken und meine Erfahrung dort. Das Gefühl der Nähe herzustellen, das Gefühl der tiefen Verbundenheit und sogar Freundschaft mit Krishna herzustellen, ist wichtig, sodass wir in der zweiten Lebenshälfte eine funkelnde Spiritualität ausführen können. Eine Spiritualität, die nicht tot ist wie destilliertes Wasser, sondern die sich bewegt wie Flusswasser, in der Mineralien sind, in der Sauerstoff ist, das funkelt und dahin fließt. Und das ist meines Erachtens eine sehr wichtige Message. Ich weiß nicht, ob ich das gut rübergebracht habe. Es ging mir darum, zu sagen, wie auch unser spirituelles Leben unbedingt in die zweite Lebenshälfte mitgenommen werden muss. Und genauso wie wir in der zweiten Lebenshälfte unser Leben ganz und gar dem Sinn unterstellen müssen, der Selbsttranszendenz, um ein erfülltes Leben zu fühlen, so müssen wir auch unser spirituelles Leben in der zweiten Lebenshälfte mit dem Begriff Nähe zu Krishna führen. Nähe und Vertrautheit. Bhaktivinoda Thakur sagt, das Krishna-Bewusstsein kann nicht ausgeführt werden, wenn es motiviert wird durch Furcht oder durch Pflichterfüllung, sondern kann nur ausgeführt werden, wenn es durch Raga oder Anhaftung, Nähe, Liebe und so weiter ausgeführt wird. Ich glaube, genauso wie in unserem Leben, wenn wir 50 werden oder so um die 50, das kann man nicht festlegen, nur auf den 50. Geburtstag, ein neues, unbedingt der Begriff Sinn auftreten muss, als das, was uns in erster Linie führt im Leben, so muss auch in unserem spirituellen Leben unbedingt etwas auftauchen, was für den Sinn steht, nämlich diese Nähe mit Krishna. Wisst ihr, dass wir als Bhakti-Bewegung, da geht es um Liebe zu Gott, habt ihr es mal gehört? Das heißt wirklich Nähe. Das ist wirklich Vertrautheit. Das ist wirklich Verbundenheit. Deswegen habe ich das Wort Intimität hier benutzt. Das ist wichtig, um den Sinn im spirituellen Leben wieder zu entdecken, genau wie man wieder entdecken muss in seinem Leben in dieser Welt immer wieder. Gut, nun sind der Wort genug geschehen, nun wollen wir endlich Geschenke sehen. Also, zunächst einmal, Gadatha, möchte ich dir dieses von Viktor Frankl signierte Buch über den Sinn des Lebens
schenken.
Das ist hier. Noch ein paar Jahre warten.